Ja, es ist wirklich schön, wieder bei euch zu sein. Die beschwerliche lange Reise zu euch ist immer ein Problem. Das sind wenigstens 35 Meter. Aber es ist so schön, dort wo Gottes Kinder sind, ist man zu Hause. Und auch muss man nicht immer das Gleiche über alles denken, aber dort wo der Heilige Geist ist, weil Menschen Vergebung ihrer Schuld in Christus empfangen haben, da ist man zu Hause. Und das ist etwas, was all die Politiker und all die Ideologien nicht geschafft haben, niemals schaffen werden. Gott hat uns ein Zuhause geschenkt. Ich will heute mit euch nachdenken über dieses Thema, das Herz des Siegers, wie Jesus gewinnt. Und ich lese vor aus Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. Jesus sagt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, das ist viel cleverer, die Last Jesu auf sich zu nehmen, als die ganze Scheiß wieder mit nach Hause zu tragen. Entschuldigung, die Steine. Aber unser Heiland hat ein so großes Herz. Das hier ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo Jesus über sein Herz spricht. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und das sind nun wahnsinnige Aussagen, die Jesus hier macht. Natürlich, das Herz ist die Person Mitte. Auch sind in der Bibel, in der biblischen Anthropologie, in der biblischen Beschreibung des Menschen, sind Denken und Herz ziemlich synonym. Das ist weitgehend deckungsgleich. Wir haben immer die Neigung, Herz hier, Denken dort, und das Denken darf ja dem Herzen nicht im Wege stehen. Aber wenn das Denken nicht stimmt, ist das Herz auch verschroben. Wenn wir von unserem Herzen diktiert werden, im guten Sinne, wie wir es dann meinen, ist schön. Aber Herz und Denken gehören zusammen. Aber das Herz Jesu, er beschreibt hier als die einzige Stelle, wo er von seinem Herzen spricht. Also das ganze Handeln und Reden Jesu zeigt sein Herz. Und er sagt: Wenn du mich gesehen hast, hast du den Vater gesehen. Er zeigt das Herz des Vaters in seinem Wesen, in seinem Reden und in seinem Tun. Aber diese kurze Aussage: In einer Welt, wo wir voller Lasten herumgehen und wo die Lasten der ganzen Weltgeschichten uns erdrücken wollen und die Nachrichten uns den Schlaf rauben wollen, ist das so wunderbar, diesen Herrn zu haben. Und wir werden nun einen kleinen Weg gehen und ihr werdet schon sehr bald denken, wow, das geht so weit nach links und rechts und überall hin. Aber wir kommen ganz brav wieder zum Schluss zusammen und ihr werdet sehen, dass diese kleinen Umwege keine Umwege sehen, sondern das Gewebe eines schönen Teppichs zeigen, einen Zusammenhang, den wir verstehen sollten, um den Weg an Gottes Hand vorwärts zu gehen. Dieses Wort sanftmütig, das hier gebraucht wird im Griechischen, kommt nur an verschiedenen Stellen vor, nur an 4 Stellen im Neuen Testament, neben dieser Stelle noch an 3 anderen Stellen. Der erste Ort, wo es vorkommt, ist in den Seligpreisungen. Und da lese ich euch vor, Matthäus 5, und stellt euch mal vor, dass das nun die Beschreibung eines Olympiasiegers ist oder die Beschreibung eines oder dass es ein Jobdescription ist für jemand, der nun eine Firma in die Gewinnzone führen muss. Hören wir zu mit den Maßstäben der Welt. Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf einen Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Das tat der Rabbi, der setzt sich, dann wissen die Schüler des Rabbis, jetzt kommt verbindliche Unterweisung. Und er lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Also das ist nicht die Perspektive unter der Sonne, von der Salomo im Predigerbuch schreibt, wo alles endlos ermüdend ist. Das ist die Perspektive von oben. Euer Lohn ist groß in den Himmeln, aber es beschreibt unser Leben auf Erden. Und das ist hier sehr spannend. Der konstante Faktor in diesen Seligpreisungen ist das Wort selig, glückselig, Makarios, oder zu gratulieren. Und unter diesen Dingen, für die man gratuliert wird, ist die Sanftmut. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Das heißt, sie werden nicht kämpfen für ihr Land. Sie werden nicht ihre Rechte verteidigen, sondern sie werden empfangen und es Gott anheimstellen, was, wie, wann das passiert. Aber inzwischen gehen sie mit all diesen Eigenschaften vorwärts. Diese verschiedenen Geschmacksrichtungen beschreiben den einen Begriff, glückselig. Und dazu gehört die Sanftmut, die auch zum Herzen Jesu passt. Nun ist diese Seligkeit aber eine Eigenschaft, die in 1. Timotheus 1 Gott zugeschrieben wird. 1. Timotheus 1, Vers 11, da steht Folgendes, es sagt, Paulus spricht von seinem Evangelium, 1. Timotheus 1, Vers 11, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes. Das ist nun merkwürdig. Im alten Griechischen war dieser Begriff tatsächlich ein Begriff, der gebraucht wurde für die griechischen Götter, die auf dem Olymp saßen und glücklich waren. Die konnten saufen und machen, was sie wollen, konnten die Menschen plagen oder etwas Nettes für sie bedenken. In ihrer Willkür, so wie Allah willkürlich ist, waren sie glückselig, weil sie an niemandem gebunden waren. Unser Gott ist in einem anderen Sinne glückselig. Er definiert Glückseligkeit, das, was lebenswert ist, das, was Leben ist. Und wenn das Leben Gottes, wenn Gott selig ist, dann sind Menschen selig, wenn sie mit diesem Gott unterwegs sind. Auf seiner Schöpfung, aber eine Schöpfung, die durch die Sünde kaputt gegangen ist, eine Schöpfung, die gebrochen ist. Eine Schöpfung, wo Leiden normal ist. Leider. Und so beschreiben diese Seligpreisungen und das, unter denen auch diese Sanftmut genannt wird, das Leben von Nachfolger Jesu auf Erden, in der Gebrochenheit der Schöpfung, in dem Widerstand des Bösen und der Gesellschaft, die Gesellschaft, die die Menschen vergöttert und den wahren Gott nicht möchte, der etwas über ihrem Leben und ihren Sterben und ihre Ewigkeit zu melden hat. Glückselig die Qualität Gottes, Glückseligkeit in seinen Nachfolgern auf einer gebrochenen Erde äußert sich so. Und das setzt das ganze Wertsystem auf den Kopf. Das zwingt uns neu zu bedenken, was finden wir wichtig, was begeistert uns, wie beurteilen wir Menschen und Dinge. Die Maßstäbe werden in der Bergpredigt komplett auf den Kopf gestellt. Glückselig, wenn ihr verfolgt werdet, wenn ihr leidet und so weiter, wenn ihr nicht für eure Rechte kämpft. Das heißt nicht, dass wir wie die Idioten alles passieren lassen müssen. Und wir haben in der Gesellschaft gewisse Rechte. Aber unser Herz ist nicht auf unser Recht fixiert, sondern auf Vertrauen in diesem Gott, der auf Golgatha, als er selber kam und starb für deine und meine Schuld, an unserer Stelle das Gesetz erfüllte und dann die Strafe dafür trug, dass wir das nicht schaffen. Dieser Gott hat auf Golgatha bewiesen, dass er zuverlässig ist, vertrauenswürdig. Und diesem glückseligen Gott zu folgen bedeutet Glückseligkeit, aber das Erleben dieser Glückseligkeit bedeutet oft Leiden. Und da müssen wir bei uns selber und beieinander Management of Expectations und unsere Erwartungen beherrschen, unsere Erwartungen kalibrieren, einstellen. So viele Leute sind enttäuscht, weil ihre Erwartungen nicht auf Gottes Wort basiert waren, sondern nur auf ihren eigenen Wünschen. Und die falsche Vorstellung, dass Nachfolge Jesu bedeutet, dass es nun einfach wird, wird es nicht. Afrikaner sagen manchmal, wenn man sie fragt, was hat sich verändert, seit du Jesus nachfolgst, die Geister sind schwerer geworden. Eine merkwürdige Antwort. Aber wer Jesus nachfolgt, erlebt Widerstand des Bösen. Und je nachdem, wie man sensibel für diese Dinge ist, merkt man das stärker. Oder in welchem kulturellen Kontext das passiert. Also glückseliger Gott und Glückseligkeit seiner Nachfolger bedeutet nicht ein fröhliches Erleben, obwohl Gott in diesen Widerständen tatsächlich diese Glückseligkeit schenkt, nämlich einen tiefen inneren Frieden. Weil die Steine sind, wo sie gehören. Weil dieser Gott auch die kleinen Steine versteht, über die man nicht gerne mit anderen redet. Nicht mal gerne mit sich selber vielleicht. Das ist also eine Eigenschaft Gottes, aber diese Eigenschaft Gottes wird eine andere Weise. Und jetzt kommt der andere kleine Umweg, der kein Umweg ist. Galater 5, wenn es um die Frucht des Geistes geht. Da schreibt der Apostel im Auftrag und inspiriert durch den Heiligen Geist, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Die Frucht des Geistes ist das, was in anderer Weise in den Seligpreisungen beschrieben wird, wenn Menschen mit dem glückseligen Gott unterwegs sind, vom Heiligen Geist geführt werden, dann zeigt sich diese Frucht des Geistes. Aber die zeigt sich im Gegensatz zu dem, was um einem herum ist und was im eigenen Herzen sich auch aufdrängen will. Mangel an Freude, Unfrieden, Mangel an Geduld, Unfreundlichkeit, Mangel an Güte, Untreue und so weiter. Aber hier ist nun wieder ganz spannend, so wie die Seligpreisungen das eine selig beschreiben. Ein Leben eines Nachfolgers Jesu, der durch Gnade unterwegs ist in einer gegen ihn gepolten Welt. Und dann sage ich nicht Welt als Schöpfung, sondern Welt als System ohne Gott. In Römer 5 sagt Paulus, die Liebe Gottes ist in unseren Herzen ausgegossen, als wir den Heiligen Geist empfingen. In Römer 13, Vers 10 sagt Paulus, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Also das Gesetz, das uns verdammen musste im Alten Testament, Christus erfüllt das Gesetz hat Gültigkeit, aber wir können es nicht erfüllen, er erfüllt es für uns. Und bis dass er das vollkommene Opfer für unser Nichterfüllen des Gesetzes bringt, gibt es in der Stiftshütte, im Tempel, dieses Allerheiligste, wo die Bundeslade ist, und in dieser Bundeslade sind die Gesetzestafeln. Sie kennen all diese Stories. Und einmal im Jahr durfte der hohe Priester dort hinein und hat ein Opfer für seine Sünden gebracht und dann für die des Volkes. Und zwischen dem Fluch des Gesetzes und dem Volk steht die Blutbesprengung durch ein Opfer, das anstelle des Volkes stirbt, bis dass Christus kommt, der das vollkommene Opfer bringt und all den alttestamentlichen Opfern seine Gültigkeit gibt. Wir haben ein bisschen Denkarbeit heute, aber es ist alles sehr, sehr, sehr wichtig, diese Zusammenhänge zu sehen. Und das Gesetz hatte von Anfang an, neben dem, dass es Gottes absolute und fürs Leben Notwendige sein Willen offenbart. Das Ziel, das, wo die Beziehung zum Schöpfer, woher wir unsere Identität haben und zueinander, was kaputt ging im Paradies, dass das wiederhergestellt wird. Das Gesetz soll Liebe ermöglichen. Gottes Absicht war immer die Liebe. Darum sagt Paulus auch in Römer 13, die Liebe erfüllt das Gesetz. Ich gehe noch einen Schritt weiter, Ihre Hirnmasse noch ein klein bisschen anstrengen. Ezekiel 36. Da ist die Rede davon, dass Gott das steinerne Herz wegnimmt aus uns und ein fleischernes Herz gibt. Und er sagt dann Folgendes: Ich werde machen, dass ihr nach meinen Geboten wandelt. Ich werde meinen Geist in euch geben. Durch den Heiligen Geist, ich lese vor Hesekiel 36, ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten und Götzen werde ich euch reinigen. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und ein fleischernes Herz geben. Ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt. Das ist das, was Jesus möglich macht durch seinen Opfer für unsere Schuld und seine Auferstehung. Dann sendet er den Geist, der in uns das Leben pflanzt, das Jesus ist. Jesus lebt in uns durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist nicht dafür besondere Gefühlserlebnisse, sondern dass wir erlöst werden von Schuld und nun durch den Geist geführt werden. Und diese Frucht des Geistes ist die Erfüllung des Gesetzes, ist Liebe. Und darum kann man und sollte man Galater 5 so lesen. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Punkt. Das ist die Frucht des Geistes. Und diese Frucht hat verschiedene Aromen. Die Aromen der Liebe sind Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Die eine Glückseligkeit, die eine Frucht des Geistes in einer Welt voller Widerstände. Das dritte Mal, dass es vorkommt, neben den Seligpreisungen, und jetzt haben wir einen kleinen Umweg gemacht, auch über die Frucht des Geistes, die zum Zusammenhang gesehen, das Leben in einer widerwärtigen Welt, in einer Geschichte, die uns nicht möchte. Und zum Teil tragen wir durch unsere Doofheit dazu bei. Die Welt ist nicht immer schlecht, wenn sie checkt, dass wir doof sind, wie wir uns manchmal benehmen. Das heißt nicht, selig sind die Doofen und die Waschlappen. Selig sind die, die auf Jesus schauen und von ihm bestimmt sind, von seinem Geist Liebe in der Gesellschaft versprühen. Aber der Einzug in Jerusalem, da zitiert das Evangelium Zacharia 9, Vers 9, dein König kommt zu dir sanftmütig reitend auf einem Esel. Der König kommt sanftmütig. Das war ja das Problem der Jünger oder eins ihrer Probleme, wo Jesus Abschied nimmt, Anfang der Apostelgeschichte, fragen die Jünger, und Herr, wie ist das jetzt? Du bist doch König und warum sind die doofen Römer immer noch hier? Sagt, ist nicht eure Sache, das ist nicht das Thema. Das Thema ist, dass ihr meine Zeugen sein sollt. Und ihr werdet Kraft empfangen, durch den Heiligen Geist in Liebe und Klarheit diese Wahrheit zu verkündigen. Und es steht dem Vater zu entscheiden, wie es dann weitergeht. Das wird schon richtig weitergehen, denn der Vater ist immer vertrauenswürdig und weise. Also, dort ist das dritte Mal und das vierte Mal, dass es auch noch vorkommt, ist in Petrus, wo die Rede davon ist, dass nicht durch äußere Behandlungen und Auftreten die Schönheit der Frau wirksam sein soll, obwohl das nichts sagt gegen gut für sich selber sorgen und gut aussehen. Aber ein sanftmütiger und stiller Geist, die kostbar ist vor Gott. Meine Schatz, halt mich schon seit über 40 Jahren in Zaum in dieser Weise. Weiß nicht, wo ich sonst gelandet wäre. Ist nun, also ein Wort, das nicht häufig vorkommt, ist ein Wort, das platziert ist in Kontexten, wo es wichtig ist, wo der innere Mensch bestimmt wird vom Wesen Gottes in Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Ein Beispiel für die Art und Weise, wie Jesus nun zugänglich ist in seiner Sanftmut und in seiner Demut. Das zweite Wort ist eben von Herzen demütig. Und das ist ein Gegensatz zu Stolz, Jakobus 4, Vers 6, Gott widersteht den Hochmütigen, den Niedrigen gibt er Gnade, niedrig. Das Wort demütig hat wenig mit Kriechen zu tun, sondern hat an vielen Stellen zu tun mit Umständen, die niederdrücken, mit Niedrigkeit, zum Teil mit Unbedeutsamkeit oder Identifikation mit dem, was vorfindlich ist in dieser Welt an Gebrochenheit. In Römer 12, Vers 16 steht Folgendes. Und ihr könnt gerne diese Stellen bekommen, ich habe nicht alle aufgeschrieben. Seid gleichgesinnt gegeneinander, sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Das ist genau, was Jesus tut. Er hält sich zu den Niedrigen. Jesus ist absolut zugänglich. Ich meine, bis Brigitte mit diesen Steinen zum Kreuz geht, hat sie das entdeckt. Aber sie hat die Zugänglichkeit Jesu noch unterschätzt, denn sie nimmt den ganzen Plunder wieder mit. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich habe oft noch das Gefühl, dass ich doch noch etwas zurechtlegen muss, geistlich und praktisch, damit ich wirklich mit Jesus zusammen sein kann. Aber Jesus ist da. Er ist zugänglich. Er ist im kaputten Leben da. Er ist in unseren schlechtesten Momenten da. In der Septuagint, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, Septuagint 70 auf Griechisch, das waren 70 Gelehrte nach der Überlieferung, die das hebräische Alte Testament ins Griechische übersetzt haben, wird dieses Wort, das hier gebraucht wird, für demütig, oft für bedrängte Umstände gebraucht. Und die Psalmisten schreiben über ihre Kaputtheit oder ihre Bedrängnis oder Herr, hilf mir und die Stiere von Basan und so weiter, alles. Wenn es die Kaputtheit des Lebens und die aussichtslose Umstände beschrieben werden, seht oft dieses Wort. Also wenn Christus von Herzen demütig ist, identifiziert er sich mit dem, was nicht groß, schön und sicher ist. Er sitzt nicht in einem Bunker in Washington und schießt unbemannte Drohnen auf Mädchenschulen ab. Die Haltung der Zugänglichkeit. Und eben dieses möchte ich noch einmal kurz an der Hand von der Begegnung Jesu mit dem Frau am Jakobsbrunnen nennen. Wieder ein kleiner Umweg, der aber kein Umweg ist. Das ist genau das Zentrum von dem, was hier passiert. Da ist eine Frau, die den Leuten aus dem Wege geht. Sie kommt nicht morgens oder abends in der Dämmerung, wenn es kühl ist, Wasser holen. Sie kommt tagsüber, weil ihre Biografie, ihr Leben, darauf ist sie nicht stolz. Und das ist bekannt. Sie meidet die Blicken und das Gerede der anderen und kommt, wenn es am heißesten ist. Nun, man kann sagen, an der Hand von dem, was Jesus über sie ans Licht zerrt oder bringt, dass sie auch wirklich eine schlechte Frau ist. Ich denke, dass sie in ihren Bedürfnissen hauptsächlich von Männern falsch behandelt wurde. Sie hat falsch gehandelt. Sie ist keinen guten Weg gegangen. Aber das ist eine Lebensgeschichte von Enttäuschungen, die niemand besser versteht als Jesus, denn er wurde von all seinen Freunden enttäuscht. Sie ließen ihn alle im Stich. Ich kenne dich nicht. Oder ich kenne ihn nicht. Aber die Sache ist, dass Jesus da ist in dem Moment, wo sie zum Wasser kommt. Er ist zugänglich. Kennst du diesen Moment, wo du denkst, also jetzt, ich sollte jetzt eigentlich beten, aber ich mache das nicht. Ich verdiene es nicht. Das ist genau der Moment, wo Jesus da ist. In den Momenten, wo du denkst, dass er nicht mehr erreichbar ist, ist er schon da. Jesus ist dort an dem Moment und die Art, wie er sein Gespräch führt, er schenkt diese Frau Würde, indem er sagt, kannst du mir helfen, ich brauche deine Hilfe. Du kannst etwas, was ich nicht kann. Ich habe Durst, du hast einen Krug, bitte, gib mir was zu trinken. Diese Frau ist erstaunt, da ist ein Mann, der mit ihr spricht, voll Mann, aber ohne diese Ausstrahlung der Begierde und der Gefährlichkeit. Ein Mann, der mit ihr spricht und ihr diese Würde schenkt. Ich brauche dich, und zwar eine Handlung, die ich selber nicht machen kann. Und das Lustigste an dieser Story ist, dass er die Bibelschüler, die mit ihm unterwegs sind, mal kurz Brot kaufen geschickt hat, damit sie nicht im Weg laufen beim Pastorat. Unglaublich lustig. Und dann kommen sie spät und sagen, Oxford, was machst du mit dieser Frau hier? Reden. Aber er redet mit dieser Frau Und das Entscheidende ist nun in der Art und Weise, wie er komplett zugänglich ist. Sie muss nicht die religiösen Hürden nehmen, sie muss in ihrem Herzen Hürden überspringen. Und die Juden und Samaritaner hatten einander gegenüber Hürden und Hindernisse. Aber Jesus ist einfach voll zugänglich. Er kommt dorthin, sie kommt zu ihm. Und in diesem Gespräch kommt diese Frau später in die Stadt hinein. Mitten am Tag geht sie in die Stadt. Und das, was vorhin für sie die große Last war, wird zu einem Instrument Gottes für die Evangelisation. Ihre ganze beschissene Biografie. Er sagt, Leute, ihr müsst kommen, da ist der Messias. Er hat mir alles erzählt, was ich gemacht habe. Genau das, wofür sie die Leute gemieden hat und mitten in der Hitze ihr Wasser holt. Es ist nicht mehr wichtig, nachdem sie ihn kennt, diesen Zugang zu seiner Sanftmut und Demut gefunden hat, zu diesem Herzen, das immer offen steht, bei dem du immer sein darfst, auch wenn du es nicht verdienst. Es hat ihr sie überwunden und sie sagt, ihr müsst kommen. Und nachher sagen sie, jetzt glauben wir nicht mehr wegen deiner Worte. Wir haben ihn jetzt selber gesehen. Sie wird eine fruchtbare Evangelistin. In diesem Ort der geistlichen Verwirrung, Samaria war geistlich ein verwirrter, ein schlechter Ort. Und Gott gebraucht das ganze Elend dieser Frau. Das ist die Zugänglichkeit Jesu. Hast du Dinge in deinem Leben, über die du dich schämst, über die du nicht reden magst? Er weiß es schon lange, aber bring sie doch zu ihm und lass die Steine dort und sag, hier hast du alles, Herr. Ja, sie sind sogar zu schwer, um aus dem Rucksack zu holen, dann lass den ganzen Plunder einfach fallen. Du musst nicht mal zum Kreuz gehen. Das Kreuz ist hier und dort, wo du bist, denn Jesus lebt. Die Zugänglichkeit, Freunde, in unserem Herzen. Diese Art macht Jesu in seinen Kindern. Das ist das, was hilft, was Menschen frei macht, das, was den Feind besiegt, das ist das, was überwindet. In der furchtbarsten Verfolgung, in den niedrigsten Umständen, alles, was Satan versucht, uns von diesem Jesus wegzubringen, ist es diese Art Macht Jesu in seinen Kindern. Sie wissen ja, wie unsere Glaubensschwestern vor allem in vielen Ländern als Bürger zweiter Klasse leiden und dann als Nachfolger Jesu freiwillig sind, von allen geächtet, beschimpft, missbraucht. Aber sie kennen diesen Jesus, der ihnen dieses geschenkt hat, diese Nähe, diese Sicherheit, diese Geborgenheit, dieses Verständnis, diese Würde. Und das Zeugnis, es ist so viel besser, mit Jesus zu sterben, als ohne Jesus leben zu müssen. Ich bin bei diesem Jesus hier und jetzt zu Hause, mit meinem Not, mit meinem Bedürfnis, mit meiner Sünde. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Aber die Frage ist, wenn nun wir diesen Blick haben, seliges Leben in unperfekten Umständen unter unvollkommenen Menschen, mit einem unvollkommenen eigenen Herzen und Leben und Körper, vom Heiligen Geist fruchtbar gemachtes Leben, Liebe, aber so oft noch in innerem dicken Ich versandend. Wie und wo sollte ich diese Perspektive persönlich neu üben? Für wen sollte ich mein Herz neu öffnen? Wenn wir sagen, dass wir Nachfolger Jesu sind, wenn wir also glückselig zu gratulieren sind, dann sind auch die Leute, denen wir begegnen, zu gratulieren, denn sie begegnen jemand, der von der Frucht des Geistes bestimmt wird. Und dort, wo das wirklich passiert, wirst du es selber oft nicht merken. Wenn der Heilige Geist wirkt, der überführt ja von Sünde und Gericht und Gerechtigkeit und verherrlicht Jesus, der das Problem, das Grundlösung für dieses Grundproblem ist. Wo der Heilige Geist durch dich etwas bewirkt, wirst du hauptsächlich merken, ich verdiene es nicht. Und lass dich vom Satan nicht davon abhalten, dann genau dann mit Jesus unterwegs zu sein, Herr, ich weiß es. Meine Mutter erzählte immer gerne eine Geschichte von einer Freundin von ihr. So vor dem Zweiten Weltkrieg war Kino noch nicht so das, was die Christen machten. Und Sie sagte, eine Freundin von ihr, die mit Jesus unterwegs war, hat irgendwie einfach Lust gehabt zu sündigen und sie ging ins Kino. Einfach um ihren Unmut über das, was Gott erlaubt hat, in ihrem Leben zu zeigen. Im Kino war noch ein Platz frei und sie saß neben einer Person, der sie helfen konnte, sich nicht das Leben zu nehmen an jenem Abend. Und diese Person hat Jesus gefunden. Freunde, die Scherben sind nicht zu groß für Gott. Wir machen nur unser Gott zu klein in unserem Denken, mit unseren kleinen Wünschen und Vorstellungen von erfülltem Christenleben. Es ist einfach schön, mit diesem Gott unterwegs zu sein. Und er ist mit dir unterwegs und er geht mit dir weiter. Auch wenn du es nicht verdienst und wenn du noch viel dummer bist, als du denkst. Charles Spurgeon hat mal gepredigt, in diesem Sinne wahrscheinlich, ich weiß nicht, was er gepredigt hat, ob eine Frau, er beschreibt, wie eine Frau zu ihm kommt nach der Predigt. Oh, Herr Pfarrer, das war gut, das habe ich gebraucht, ich bin so schlecht. Und dann sagte er, werte Schwester, Sie sind noch viel schlechter, als Sie denken. Wer hat über mich geredet? Ja, das ist alles kein Theater. Wenn es Jesus uns begegnet, ist es sehr existenziell. Ich kann mit fast jedem Menschen umgehen, aber ich kann auch sehr genau, ohne dass jemand das merkt, mich innerlich abgrenzen und sagen, hier bin ich zugänglich und hier habe ich keine Lust drauf. Ich treffe Leute aus Gemeinden, mit denen ich theologisch kaum das gleiche Buch schreiben würde, die aber sich nicht zu rein fühlen, um mit den verschmutzten Leuten dort, wo die Heroinnadeln am Boden liegen, zusammen zu sein und sie zu berühren, die AIDS haben. Die Zugänglichkeit Jesu Christi für mich, wir sind nicht reiner als die Leute, die offensichtlich kaputt sind. Für Jesus ist das genauso ein großer Schritt, für dich so zugänglich zu sein, und das ist er. Lass dich ja nicht vom Feind einschwätzen, dass du irgendwas leisten und verbessern müsstest, bevor du bei ihm bist. Er ist hier. Sein Herz ist voll zugänglich. Aber an den Orten, wo ich lieber nicht hingehe, weil ich es unangenehm finde und es stinkt, der Schritt ist für Jesus nicht größer zu diesen Personen als zu mir, aber für mich. Und so möge der Herr uns schenken, dass wir unsere innere Widerstände, unsere innere Unzugänglichkeit von ihm behandeln lassen. Dass wir neu zu ihm kommen und sagen, Herr, danke für glückseliges Leben, also ewiges Leben, für das du alles schenkst, was wir brauchen. Liebe, Frucht des Geistes, der Heilige Geist befähigt uns, wie du den Jüngern schon versprochen hast. Aber hilf, dass ich innerlich loslasse, was mir im Wege steht, dass Menschen dir wirklich begegnen in meiner Zugänglichkeit. Meine scheinbare Zugänglichkeit ist oft auch eine kaschierte Betonfestung, wo ich sehr genau weiß, wen ich näher lasse und wen nicht. Das ist zum Teil Lebensweisheit. Es gibt auch Leute, die quetschen einem emotional so aus, dass man für die wirklichen Dinge keine Energie mehr hat. Man muss schon, es geht nicht um Naivität, aber um eine Herzenshaltung. So möge der Herr dir und mir diese Gnade schenken, dass er zugänglich ist in dir, in mir, und dass Menschen mehr Freude an ihm gewinnen durch unser Leben. Er will das tun. Und ich schlage vor, dass wir einen Moment der Stille haben, wo jeder das im Herzen bewegt. Herr Jesus, hab Dank, dass du uns nie aufgegeben hast, für die Energie, die du reinsteckst, uns zu erziehen, abzulegen, was abzulegen ist, und offen zu sein für dich und für den Nächsten. Danke für deine Gnade. Danke für Vergebung. Danke für Freude. Danke für all diese Qualitäten, die das Leben lebenswert machen. Liebe, Freundlichkeit, Langmut in einer Welt, wo wir auch die anderen Dinge, die glückselig genannt werden, kennen. So preisen wir dich, Jesus, für den Weg, den du gegangen bist und mit uns gehst, bis zum Ziel. Wir loben dich und wir preisen dich. Halleluja.
Amen.